Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Bibeln mit. Da möchte ich auch gleich was zu sagen, weil wir vor einiger Zeit im Hauskreis eine Situation hatten, wo im Alten Testament im Grundtext der Begriff Bund geschrieben steht. Und es gibt einige deutsche Bibeln, wie zum Beispiel die Gute Nachricht oder sowas in der Richtung, da kommt dieser Begriff Bund nicht vor, wird oder wenig vor, wird häufig umschrieben. Und dazu möchte ich einfach jetzt kurz erwähnen, ich lese meistens aus der Elberfelder Bibel vor oder aus der Lutherbibel. Das ist eine Übersetzung, die Gute Nachricht ist eine Übertragung. Der Unterschied ist der, dass wenn man eine Übertragung benutzt, der Sinn von Passagen erfasst werden soll. Bei einer Übersetzung hingegen wird versucht, möglichst nah am Grundtext zu bleiben, das heißt Wort für Wort die Sache zu übersetzen. Das heißt, wenn man den Sinn einer Passage erfassen möchte, ist so eine Übertragung eine wunderbare Sache. Wenn man allerdings Wortstudien oder sowas im Deutschen machen möchte oder eben einfach einzelne Verse angucken möchte, empfiehlt sich eher eine Übersetzung. Ich werde heute viele einzelne Verse benutzen und nehme von daher eine Übersetzung. Ich werde sehr viele Bibelstellen nennen. Manche werde ich am Rande nur zitieren, andere werde ich vorlesen. Es kann sein, dass ihr das nicht mit nachschlagen könnt, weil ich wahrscheinlich relativ schnell welche aneinanderreihe. Das nur vorweg. Wenn ihr Notizen machen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Aber wie gesagt, ich wollte euch nur vorweg warnen, was das angeht. Ich möchte an den Anfang der ganzen Ja, dieser Predigt möchte ich eine Schriftstelle stellen, die heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Sprüche 4, Vers 20. Und genau darum soll es heute Morgen gehen, um dieses bewahre dein Herz. Ich denke, wir haben in der westlichen Theologie oder überhaupt im Westen haben wir ein bestimmtes Problem. Wir kommen sehr viel vom Kopf her. Wir sagen immer, die längste Strecke, die längsten 20 Zentimeter sind die vom Gehirn ins Herz. Wir sagen immer, es ist schwierig oder es ist ja auch häufig unsere Erfahrung, dass wir vieles lesen in der Bibel und wir erkennen, was da steht, wir speichern es im Kopf ab, aber es fällt nicht ins Herz rein. Die westliche Theologie hat sich speziell seit der Reformation vom Kreuz her und damit ganz stark von der Erlösungslehre her und von der Rechtfertigung her definiert. Das heißt, man guckt die Bibel an und man hat immer im Hintergrund diesen Aspekt von Christi Werk. Man ist erlöst und so weiter und so fort. In der östlichen Kirche hingegen steht der Beziehungsaspekt mehr im Vordergrund. Das heißt, es steht im Vordergrund, dass Christus uns erlöst hat, ja, aber zu einer Beziehung mit Gott. In der östlichen Theologie ist die Trinitätslehre wesentlich stärker im Vordergrund. In der westlichen Theologie, ausgehend von der lateinischen Sprache, seit spätestens Augustinus, ist es so, dass wir sehr pragmatisch diesseitig geprägt sind, auch mit durch die Sprache. Das bedeutet, wir kommen einfach schnell da rein, dass wir fragen, was soll ich tun? Wir fragen schnell, was soll ich lassen? Wir kommen ganz schnell in Moral rein. Das ist eine Auswirkung letztendlich mit indirekt durch diese oder auch direkt durch diese Herangehensweise. Im Osten damals war es mehr auf das Jenseits ausgerichtet. Es war mehr auf das Sein ausgerichtet. Es ging mehr darum, dass man mit Gott eins ist. Und wir können das in der Bibel auch sehen. Wir sehen im 1. Korinther 8, in Vers 2, da heißt es, wer meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie zu erkennen ist, nämlich mit dem Herzen. Das sind hier zwei verschiedene griechische Worte, da will ich jetzt nicht reingehen, aber das erste Wort bedeutet so viel wie, wer meint, er sieht etwas, wer meint, er erkennt etwas, der hat noch nicht erkannt, wie er beginnen soll zu erkennen, nämlich durch Einheit mit Gott. Und wir sehen im 1. Korinther 2, Vers 13, dass Paulus hier sagt was sehr Interessantes, finde ich zumindest, darüber, wie er selber predigt. Im 1. Korinther 2,13 sagt er uns, davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Es gibt jetzt verschiedene Auslegungen zu dieser Stelle. Es ist eine nicht ganz einfache Stelle. Was er aber sagt, ist Folgendes, und das ist die Quintessenz dessen. Er sagt, es ist nicht die Weisheit, die ich habe, es ist nicht das Studium, was ich gemacht habe, obwohl das im Hintergrund sehr wohl eine Rolle spielt, sondern der Apostel ist hier unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Das ist das, was er auf jeden Fall sagt. Das bedeutet, er kommt nicht mit einer Interpretation des Alten Testamentes, sondern von seiner Erfahrung her, von seinem Ergriffensein von Christus, fängt er an, das Alte Testament auszulegen. Die rationale Erkenntnis kommt nach der Erkenntnis durch Einheit. Ein Kind, wenn es geboren wird, lernt zuallererst die Welt durch die Augen der Mutter zu sehen. Ist auf dem Arm der Mutter, zuerst im Bauch der Mutter, dann auf dem Arm der Mutter. Es lernt von den Eltern die Werte und so weiter und so fort. Und es ist lange, lange, bevor das Kind überhaupt lernt, intellektuell an Dinge heranzugehen. Es hat vorher schon ein Wertesystem gelernt. Es hat vorher schon gelernt, wie man Dinge wahrnimmt. Und zwar aus der Sicherheit der Einheit mit der Mutter. Und das ist die gleiche Art und Weise, wie Paulus hier letztendlich die Theologie betreibt. Er ist eins mit Gott, er ist mit hineingenommen in diese Gottesbeziehung und fängt jetzt an, von dieser neuen Position her, das Alte Testament neu zu definieren. Das Alte Testament auf Christus hin auszulegen, von Christus her auszulegen. Warum sage ich das? Wir lesen im Epheser 2, Verse 1 bis 4. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir alle einst unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Das Evangelium wird hier in zwei Worten beschrieben. Aber Gott. Das ist alles. Erst wird der Zustand des Menschen beschrieben. Tot. Kann nichts tun. Ein Toter macht nichts mehr. Der liegt mit dem Rücken, steht mit dem Rücken an der Wand. Und jetzt kommt die große Wende in Vers 4 und er sagt hier, aber Gott. Gott hat getan. Nicht ich habe getan, nicht du hast getan, Gott hat getan. Deswegen verweisen wir auf das Kreuz. Nur, dass ich, wie gesagt, in der westlichen Theologie, wir kommen eben sehr stark von dieser Rechtfertigung, sehr stark von diesem Aspekt dieses, ja, im Gerichtskontext und so weiter. Aber das ist nicht das Einzige, was der Paulus schreibt. Er sagt im Prinzip, wir sind, aber Gott hat getan, wir sind lebendig gemacht worden. Wir sind lebendig für Gott gemacht worden. Wir sind in eine Beziehung hineingeholt worden. In der Apostelgeschichte 17,31 heißt es, dass er allen den Beweis gegeben hat, dadurch, dass er ihn von den Toten auferweckt hat, dass er Christus von den Toten auferweckt hat. Er hat allen Menschen einen Beweis gegeben, dass er eines Tages die Welt richten wird, dadurch, dass er Christus von den Toten auferweckt hat. Christus ist an einem öffentlichen Ort gekreuzigt worden und konnte von allen Menschen gesehen werden. Warum? Ganz einfach, weil in einem Gerichtsverfahren hat es möglichst viele Zeugen gebraucht. Paulus benennt im ersten Korintherbrief über 500 Zeugen, die zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben. Leute, die widersprochen hätten, hätten sich auch zu Wort gemeldet, wäre das unwahr gewesen. Es geht hier darum, dass es einen öffentlichen Charakter hat, damit alle Menschen es anschauen können, damit sie etwas wahrnehmen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir, dass wir verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Herrn, der Geist ist, wenn wir sein Bild anschauen. Das, was wir anschauen, das ist das, was sich in unserem Herzen einprägt. Das, was wir viel betrachten, das ist das, was in uns ein Bild, was sich in uns widerspiegeln wird. Der Heilige Geist erhöht Jesus, er verklärt ihn uns, sagt uns die Schrift. Wir sehen im Johannesevangelium, ich glaube, es ist das 14. Kapitel, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß gerade nicht wo. 16. Kapitel, jetzt habe ich es. 16. Kapitel, Vers 14, da heißt es, dass der Heilige Geist das nehmen wird, was Jesu ist, und wird es uns verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist nimmt das, was Gott in Christus getan hat, und macht uns das groß. Macht das in unserem Herzen groß. Und dadurch, dass er das in unserem Herzen groß macht, 2. Korinther 3, Vers 18, werden wir verwandelt. Das heißt, wir werden nicht dadurch verwandelt, dass wir uns zu bessern versuchen. Wir werden dadurch verwandelt, dass der Heilige Geist uns das groß macht, was Gott in Christus getan hat. Es heißt im 1. Korinther 2, entweder Vers 10 oder Vers 13, bin ich jetzt nicht ganz sicher, da heißt es, dass der Heilige Geist uns das zeigt, was uns gegeben worden ist. Nicht was uns gegeben wird, was uns gegeben worden ist. Watchman Nee hat dazu mal gesagt, wenn wir mehr Offenbarung hätten, für das, was wir schon bekommen haben, dann würden wir viel mehr danken und viel weniger beten. Ich denke, wir haben ganz oft sehr viel Gebet, weil wir gar nicht wissen, was Gott uns schon gegeben hat. Weil wir ganz, ganz wenig das erkennen, was er uns bereits gegeben hat. Und das ist eben etwas, was man nicht einfach nur im Kopf erkennt, sondern das ist genau das, was ins Herz hineinkommen soll. Es ist dort, dass der Heilige Geist wirkt. Es ist dort, dass er uns Christus verklärt. Mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz. Im Römer 6, 17 heißt es, da dankt der Apostel Paulus, dass die Römer dem Bild der Lehre, dem sie übergeben wurden, gehorsam geworden sind. Diese Metapher dahinter ist die folgende. Die sagen dem Abbild der Lehre. Das ist im Prinzip, was er hier beschreibt, ist eine Gussform, wie man zum Beispiel bei Bleigießen oder Zinkgießen das hat, wo dann eine Figur hineingegossen wird und dadurch bekommt sie eine bestimmte Form. Im Alten Testament zum Beispiel haben wir das goldene Kalb. Da wurde Gold genommen, es wurde geschmolzen und es wurde in eine Form hineingegossen. Und raus kam dieses goldene Kalb. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Begriff Auto benutzen heute, woran denkt ihr? Ihr denkt nicht an an A-U-T-O, ihr denkt an ein Vehikel mit 4 Rädern. Meistens das Vehikel, was ihr vor der Tür stehen habt, was eure Eltern haben oder was ihr cool findet, was ihr gerne hättet. Auto ist für euch ein Bild. Auto ist für euch nicht nur eine Information. Wir denken in Bildern, sagt uns die Neurologie. Und weil wir eben in Bildern denken, oder ist es auch so, dass letztendlich im Gottesdienst oder auch im Götzendienst immer Bilder auch gebraucht werden, Symbole gebraucht werden. Wir benutzen das Kreuz. In anderen Religionen benutzt man andere Bilder. Sehr, sehr häufig. Diese Bilder haben den Zweck, dass damit etwas in uns wachgerufen werden soll, wir an etwas erinnert werden sollen. Der Orientale versteht das ein bisschen besser als der Abendländer. Es heißt in der Apostelgeschichte 6, Vers 7, dass die Priester dem Glauben gehorsam wurden. Welchen Glauben? Der Glauben, den sie selber hatten. Wieso wurden sie dem gehorsam? Dem Bild der Lehre, den sie übergeben wurden. Sie bekommen ein Konzept vermittelt. Sie sehen etwas von dem, was Gott getan hat am Kreuz. Und sie erkennen, dass Gott diesen Christus zum Richter eingesetzt hat und zum Herrscher eingesetzt hat und so weiter. Sie sehen die verschiedenen Aspekte von Christus. Sie sehen ihn als Hohepriester, sie sehen ihn als König, sie sehen ihn als Herrn, sie sehen ihn als Opfer, als das Lamm und so weiter. Offenbarung voll mit Bildern, Christus als das Lamm Gottes. Diese Bilder sind etwas, was in unserem Herzen letztendlich unser Verhalten formt. Wir sind gehorsam dem Bild der Lehre, dem wir übergeben werden. Die Israeliten haben von daher im Alten Testament Gedenkaltäre gebaut. Wir kennen das wahrscheinlich. Wenn wir das Alte Testament mal ein bisschen gelesen haben, sehen wir, dass sie hier einen Steinhaufen aufgebaut haben, da einen Steinhaufen aufgebaut haben. Und diese Steinhaufen, die wurden Gott gewidmet. Bei Bethel stand einer, ein ganz bekannter, und so weiter und so fort. Als sie durch den Jordan durchgezogen sind, um Jericho einzunehmen, haben sie so einen Steinhaufen aufgerichtet und so weiter. Es sind Gedenkaltäre, die daran erinnern, was Gott getan hat. Und dieses Erinnern ist ganz, ganz wichtig, weil nur durch das Erinnern wird das innere Bild auch am Leben erhalten. Im 1. Korinther 12, 1 bis 3 schreibt uns die Bibel etwas über das Wirken eines Geistes des Geistes im Herzen. Da heißt es, ich glaube, ich lese das lieber von der Luther-Übersetzung. Wozu habe ich sie schließlich? Sonst in dem Fall auch besser als die Elberfelder. Moment. Genau. Da heißt es, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Nun, Paulus hat selber gerade geschrieben, verflucht sei Jesus. Hat Paulus geschrieben? Schreibt er im Heiligen Geist? Ja, es ist Teil der Bibel, es ist Teil des inspirierten Wort Gottes für uns. Das heißt, ich kann das sehr wohl sagen, ich habe es ja auch gerade gesagt, verflucht sei Jesus. Ich kann auch genauso gut sagen, Jesus ist Herr. Also was ich sage, ist nicht das Entscheidende. Was er hier schreibt, ist der Vers 2 das Entscheidende. Ihr wisst, als ihr zu den Heiden gehörtet, ihr wurdet zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet, sagt die Elberfelder. Luther sagt, mit Macht weggezogen. Was passiert hier? Es ist natürlich nicht so wie bei dem epileptischen Jungen, dass der sich nicht mehr wehren kann, sondern der Punkt ist, Die Israeliten sind in einer Kultur, die Korinther sind in einer Kultur zu Hause. Und in dieser Kultur sind sie an bestimmte Sitten und Gebräuche gewöhnt. Sie sind es gewöhnt, bestimmte Opfer darzubringen, bestimmte Dinge zu tun und so weiter. Das heißt, sie haben eine Identifikation mit ihrer Kultur. Und diese Identifikation bringt sie dazu, diesen Götzen zu opfern. Wir haben am Anfang Epheser 2, Verse 1 bis 4 gelesen. Von Natur aus, heißt es dort, taten sie den Willen der Gedanken. In anderen Worten, von Natur aus sind die Korinther, werden die Korinther dazu gebracht, dorthin zu gehen und einfach gemäß ihrer Kultur ihre Opfer zu bringen. Sie haben ein inneres Bild, sie denken, jawohl, so werden die Götzen befriedigt, so werden die Götter befriedigt, etc. Wenn wir den Gott befriedigen, dann geht's uns da gut, wenn wir den Gott befriedigen, geht's uns dort gut und so weiter. Und die hatten für alles einen Gott. Da gab's richtig viele. Und das heißt, die haben Kopfkino gehabt. Bei denen ging ein ganzer Film ab. Die haben die haben ihre Götzenbilder gesehen und die haben etwas damit verbunden. Da ging in ihnen schon ein ganzer, könnt ihr das verstehen so ein bisschen? Da ging bei ihnen schon richtig was ab, dass sie wissen, was die wussten, okay, der Götze muss da befriedigt werden, der ist für die Ernte zuständig, der ist dafür zuständig, dass es mir in der Stadt gut geht, der ist dafür zuständig, dass es mir auf dem Land gut geht und so weiter und so fort. Der ist dafür zuständig, dass es mir im Krieg gut geht. Wir haben im Alten Testament eine Parallele dazu, oder nicht eine Parallele, aber wir haben eine sehr ähnliche Stelle im Alten Testament, im 1. Samuel 13, Verse 8 bis 14. Da wird uns von König Saul berichtet. Wir sehen hier einen König von Gott erwählt, der sich dann jedoch von Gott abwendet. Und die Bibel sagt, dass von da an ein böser Geist über ihn kam und ihn ängstigte. Es heißt hier, er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von dort oben auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Das durfte er nicht. Samuel war der Priester, Saul war es nicht. Gott hat klar gesagt, wenn du das tust, abgemurkst, bist du weg. Also war bei Todesstrafe verboten. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Also der hat sich jetzt richtig gefreut. Und Saul ging hinaus, ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Was sagt er? Das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht? Moment mal, vorher hat er noch gerade gesagt, ich sah, dass das Volk auseinanderlief. Ihm geht's nicht um das Angesicht des Herrn. Ihm geht's darum, dass das Volk bei ihm bleibt. Vers 11. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Ich wagte es, ist gut. Es war verboten. Gott hat es ihm verboten. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat, denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Wir müssen dazu verstehen, welche Rolle die Priester damals haben. Im 1. Samuel 14,3 heißt es, und Ahija, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, bla 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 bla, trug das Ephod und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Und jetzt geht's weiter. Wir sehen, dass hier, dass dieses Ephod hineingetragen wurde in die Schlacht und dass die Schlacht gewonnen wurde. Es war nach dem damaligen Verständnis so, dass wenn der Priester dabei war, der Priester Gottes Gegenwart getragen hat, dann war das der Garant dafür, dass der Sieg kam. Das war in allen Kulturen so, in allen orientalischen Kulturen so, es war aber ganz besonders auch bei Israel so. Die haben geglaubt, der stärkere Gott, der siegt und den tragen wir in die Schlacht hinein, diesen Gott. Bei den Götzenbildern waren das natürlich irgendwelche anderen Dämonen da und hier war es halt dieses Ephod war der Repräsentant für Gott, war das letztendlich, was Gott repräsentiert hat. Das heißt, nach dem Verständnis der Leute damals war es so, dass der Priester die Vollmacht hatte, den Sieg zu garantieren oder nicht zu garantieren. Mehr oder weniger zumindest. Auf jeden Fall was dazu beigetragen. Samuel ist nicht gekommen. Saul steht da jetzt und hat ein Problem. Das Volk haut ab. Und jetzt geht's in die Schlacht. und ihm läuft das Volk davon. Das heißt, sein Heer ist weg. Das heißt, er steht da mehr oder weniger dann, wenn ihm die weglaufen, steht er da alleine. Das heißt, er sieht seine Stärke, jetzt, also bringt er jetzt das Opfer, er sieht seine Stärke, also im Volk, er sieht seine Stärke nicht bei Gott, er sieht seine Stärke im Volk. Er will den Rückhalt im Volk haben, er will, dass das Volk ihn unterstützt in der Schlacht. Im 1. Samuel 15,17 lesen wir, dass er, als er niedrig war in seinen Augen, als König eingesetzt wurde. Das heißt, in anderen Worten jetzt hier, Saul, der hat sich, es denkt jetzt, ich bin König, ich brauche den Rückhalt, ich will in die Schlacht ziehen gegen die Philister. Er wird hochmütig, er wird stolz. Er sieht nicht mehr, dass er eigentlich, wo er eigentlich herkommt, er sieht nicht mehr, dass Gott ihn eingesetzt hat in diese Position, er sieht nicht mehr, dass Gott auch die Kriege für ihn führt, sondern er sieht einfach nur noch das Soziale, er sieht nur noch um sich herum. Er sieht die Gesellschaft und die Gesellschaft ist fast weg. Und er steht da fast alleine in vorderster Linie. Das gleiche dann in 1. Samuel 16, aber da geht es nicht durch die ganzen Stellen durch, das wird zu viel. Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Was passiert? Ganz einfach, er sieht die Leute, er sieht, er ist nicht mehr so anerkannt. Und wir lesen dann weiter im 1. Samuel 20, dass er versucht, den David umzubringen. Das wird erwähnt direkt, nachdem erwähnt wird, dass der David gelobt wird vom Volk. Saul hat Angst, dass er den Rückhalt im Volk verliert. Und die Bibel sagt, ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Das heißt, der Geist, den die Bibel hier benennt, der kommt auf den Saul, weil er schlicht und ergreifend nur noch auf die Umgebung achtet. Weil er letztendlich nur noch auf die Menschen guckt. Weil er sich nicht mehr allein von Gott abhängig macht. Und sein inneres Bild hat sich verändert. Er ist nicht mehr klein in seinen Augen und Gott groß, sondern er ist jetzt der König und er versucht, seine Position zu halten. Das gleiche Problem sehen wir beim vierten Buch Mose, wo die Kundschafter aus dem verheißenen Land Kanaan zurückkommen. Sie gehen hinein, sie sollen das Land auskundschaften und sie sagen, boah, ja, wunderschönes Land, genauso wie es beschrieben ist, aber da laufen Leute rum, die sind gut anderthalb Köpfe größer als wir. Und wir sind in ihren Augen die Heuschrecken, das heißt, die treten einfach auf uns drauf, die machen uns platt. Dann bringen sie ein Gerücht auf in dem Volk und sagen, ja, dieses Land dort, das ist zwar ganz nett und so weiter, aber das ist nicht gut für euch. Wenn ihr da reinkommt, dann wird's euch fressen, mehr oder weniger. Also in anderen Worten, die Leute, die Riesen, die da drin wohnen, die machen euch fertig. Und der Hebräerbrief, 3. Kapitel, Vers 19, sagt uns, dass sie wegen des Unglaubens nicht mehr in das verheißene Land hineingehen konnten. Was war der Unglaube? Der Unglaube war schlicht und ergreifend, dass sie auf die Umstände guckten. Das Bild in ihrem Herzen hatte sich verändert. Sie sahen sich nicht mehr als diejenigen, die hineingehen werden und mit Gott überwinden werden, sondern sie sahen sich als diejenigen, die hineingehen und nicht wieder hinauskommen, die dort sterben werden in diesem Land. Das Bild in ihrem Herzen hatte sich verändert. Und Hebräer 3,19 sagt, dass sie wegen des Unglaubens nicht mehr hineingehen konnten. Was ist der Unglaube? Der Unglaube ist, dass ein anderes Bild in ihnen groß geworden ist als das von Gott. Paulus sagt im Philippa 3, Vers 12, dass er Christus nachjagt, weil auch er ergriffen ist. Geist in der Bibel beschreibt immer eine innere Dynamik. Das griechische Wort ist Pneuma, das hebräische Wort ist Ruach. Beides beschreibt Wind, bewegte Luft. Das Bild also, was die Bibel für Geist benutzt, ist das von einer Dynamik, ist das von einem Bewegtsein, von einem innerlich Bewegtsein. Bogen zurück. Ihr wurdet mit Macht fortgerissen zu den stummen Götzen. Ihr wurdet bewegt, ihr wurdet von diesen Geistern, die dahinter standen, wurdet ihr bewegt, euch da in Opfer dazu bringen. Jetzt als Christen habt ihr eine neue Identität. Ihr fallt nieder vor Jesus, ihr seid angerührt in eurem Herzen und niemand, der jetzt aus dieser Anrührung heraus spricht, kann sagen, Fluch über Jesus sondern wird sagen, Jesus ist Herr. Es geht um diese innere Bewegung. Das heißt, Geist in der Bibel bezeichnet eine innere Bewegung. Wenn wir Predigten hören, wenn wir inspirierende Berichte lesen, wenn wir Lobpreis hören oder mitmachen oder sonst was und wir bemerken eine innere Bewegung, dann kann das sehr gut sein, dass das der Heilige Geist ist, der in unserem Herzen arbeitet. Und wir müssen es lernen, das, was uns der Heilige Geist im Gottesdienst gibt oder was uns der Heilige Geist vielleicht auch im Alltag kommuniziert, dass wir das festhalten. Im Markus 4,16 sehen wir, dass der Teufel kommt und versucht, uns das Wort zu rauben, was in unsere Herzen gesät worden ist. Der Kontext, der berichtet davon, dass es Lebensumstände sind. Der Kontext berichtet davon, dass es Schwierigkeiten sind, die kommen, dass es einfach Sachen für Begierden sind, die kommen und so weiter und so fort. Und es ist unsere Aufgabe, dieses, was Gott uns gegeben hat, in uns am Leben zu halten. Es ist unsere Aufgabe, dieses Bild in uns am Leben zu halten. Ohne dieses Bild haben wir nichts. Ohne dieses Bild sind wir bereits besiegt, bevor wir überhaupt hingehen. Im Philipper 3, Vers 16, die Stelle möchte ich nochmal eben vorlesen, schreibt uns Paulus, Moment, das dauert mal wieder ewig, okay. Wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Sacharja 4,10, ich glaube Alex hat das letzte Woche, glaube ich, zitiert, da heißt es, oder in irgendeinem anderen Treffen zitiert, da heißt es, lasst uns nicht gering achten, den Tag der kleinen Anfänge. Egal wie klein das erscheint, was wir haben, wenn wir von Gott angerührt sind, sollen wir uns dazu halten, jetzt diese beiden Schriftstellen zusammen. Wozu wir gelangt sind, dazu lasst uns auch halten. Achtet nicht gering den Tag der kleinen Anfänge. Beides zusammen. Wir merken manchmal in Predigten so eine Art Energie, so eine innere Bewegung, die kommt. Wir merken es im Lobpreis, wir merken es manchmal bei Bibellese, bei Gebet und so weiter und so fort, im Alltag. Und es kommt ein Verlangen, es kommen Vorstellungen in uns hinein. Wir sehen mit einmal vielleicht uns predigen oder wir sehen vielleicht mit einem Mal, wie wir irgendeine bestimmte Sünde überwinden oder irgendwas in der Richtung. Weil Gott uns eine neue Identität gibt, weil er in uns ein neues Bild baut und dadurch baut er in uns eine neue Identität. Und von daher müssen wir jedes Wort der Bibel ernst nehmen, um dieses neue Bild in uns bauen zu lassen. Auch die Gerichtsworte. Wir können eben diese Gedenkaltäre in unserem eigenen Leben bauen. Wir bauen sie dadurch, dass wir das wertschätzen, was Gott uns gibt, dass wir das am Leben erhalten, das Gott uns gibt, dass wir zum Beispiel Biografien lesen und Ähnliches. Das wollte ich speziell erwähnen, weil wir haben zum Beispiel ein inneres Bild, wenn es um Gebet geht. Gebet kann langweilig sein, Gebet kann interessant sein. Was für ein Bild läuft bei uns ab? Was für ein Film läuft bei uns ab, wenn wir das Wort Gebet hören? Ja, wir sitzen zusammen, wir reden zu Gott, dann gehen wir wieder nach Hause. Oder wir sind da und Gott hört uns. Er mag vielleicht nicht sofort antworten, mag sein, aber wir sind da und Gott hört uns und irgendwie bekommen wir neue Impulse. Das sind zwei völlig verschiedene Bilder. Welches Bild haben wir? Welches innere Bild ist bei uns lebendig? Und ich denke, also von daher, ich habe so viel aufgeschrieben, ich lasse das mal alles weg. Es geht um dieses Bild. Was bestimmt letztendlich, ob das Gebet für mich interessant wird, das wird letztendlich das sein, wie ich Gebet wahrnehme. Wenn ich wahrnehme, dass Gott mich hört, wenn ich wahrnehme, dass er auf mich achtet, wenn ich wahrnehme, dass zum Beispiel 2. Chroniker 7,14, wo es heißt, wenn mein Volk sich, das bei meinem Namen genannt ist, sich demütigt und zu mir ruft und umkehrt von seinen bösen Wegen, dann werde ich es hören und ihr Land heilen. Wenn mir das wirklich präsent ist, wenn das in mir ein Bild ist, wunderbar, dann werde ich beten und ich werde mit Zuversicht beten. Wenn ich allerdings mein letztes Gebetstreffen vor Augen habe und ich denke, oh, wieder nichts passiert und wieder die gleiche Litanei und wieder das gleiche Thema und wieder und wieder und wieder, dann habe ich ein bestimmtes Bild auch und ich werde das nächste Mal sicherlich nicht zum Gebet kommen. Ganz logisch. Das heißt, diese Bilder, die inneren Bilder, die bestimmen, wo wir hingehen. Und es ist genau so, wie wir eben gesehen haben, dass der Heilige Geist auch wirkt oder dass böse Geister wirken. Böse Geister wirken, wenn wir letztendlich das Bild von Gott klein werden lassen, die Gesellschaft groß werden lassen, uns mehr oder minder in der Gesellschaft eingebettet verstehen und von der Gesellschaft letztendlich unseren Rückhalt erwarten. Von der Gesellschaft erwarten, dass sie uns sagt, wer wir sind. Dass sie uns hilft. Dass wir nur noch gesellschaftliche Zusammenhänge sehen. Dann werden wir aber blind für das, was Gott tun will. Auch in der Gesellschaft. Ich denke, ich werde hier enden. Entscheidend ist, und das möchte ich abschließend nochmal sagen, ist von daher, dass wir dieses innere Bild am Leben erhalten. Es ist entscheidend, dass wir eben nicht auf diese Negativberichte, wie bei diesen Spionen, die aus dem Land Kanaan zurückkehrten, hören, sondern dass wir darauf achten, was die Bibel uns für ein Bild vermittelt. Es ist entscheidend, dass die Impulse, die Gott setzt, dass wir die wertschätzen. Und wir können die nur dadurch wertschätzen, dass wir uns an sie erinnern. Und erinnern werden wir uns nur dann letztendlich, wenn wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, was Gott für uns getan hat. Wenn wir immer wieder begreifen, wer wir sind in seinen Augen und so weiter und so fort. Wir müssen vom Objektiven in das Subjektive hineinkommen. Wir schauen das Kreuz an, das ist objektiv. Aber meine Güte, ich will meinen Glauben auch fühlen. Ich will nicht einfach nur dahinstehen und sagen, jawohl, das Kreuz, schön und gut und Jesus ist mal gestorben, alles wunderbar. Aber ich will auch fühlen, dass er für mich gestorben ist. Im 1. Petrus 1, Vers 8 heißt es, dass die Jünger damals mit unaussprechlicher Freude frohlockten. Wir haben so oft gehört in evangelikalen Kreisen, mein Bruder, wandel nicht durch Gefühle, sondern wandel durch Glauben. Ja, wunderbar, aber ich will meinen Glauben fühlen. Natürlich. Und von daher, wenn sie mit unaussprechlicher Freude frohlockten, warum taten sie das denn? Weil sie begriffen hatten, dass Jesus kommt, weil sie begriffen hatten, sie sind auf der Seite von ihm, weil sie begriffen hatten, sie sind die Gemeinde, in der Gott wirkt. Und die haben das erfahren, in ihrem eigenen Herzen. Wodurch? Dadurch, dass sie es am Leben erhalten haben. Sie haben Gott in ihren eigenen Innern am Leben erhalten. Dadurch, dass sie die Prioritäten richtig gesetzt haben und das Wort bewahrt haben. Sie blieben täglich in der Lehre der Apostel. Täglich. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Warum in der Gemeinschaft? Weil sie verstanden haben, dass sie das neue Gottesvolk sind. Weil sie gewusst haben, der ist rausgerufen mit mir zusammen, wir gehören zusammen. Mein Nachbar nicht, aber der zu meiner Rechten, der gehört dazu. Dann haben, die haben sich verstanden als eine herausgerufene Gemeinschaft. Und das ist lebendig gewesen in ihrer Mitte. Es ist ein inneres Bild. Es ist ein inneres Bild. Es ist eine verschworene Gemeinschaft.